Es war auch am Anfang schon so, dass man natürlich als Frau doppelt und dreifach beobachtet wird und man sich wahrscheinlich auch doppelt und dreifach beweisen muss. Mhm. Nur war es dann so, dass ich mir die Anerkennung eigentlich relativ rasch erarbeitet habe und es dann eigentlich nie wieder Thema war.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Heute ist es wieder soweit. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe der Global Goals, unserem Podcast des Wirtschaftsbundes, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Heute freue ich mich, Magister Ulrike Rathmann-Koller begrüßen zu dürfen. Eine ganz, ganz tolle Frau, die in vielen verschiedenen politischen Positionen war, Unternehmerin mit Herzblut ist. Liebe Uli, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Uli, wir starten gleich rein. Du hast ja sehr, sehr viele politische Funktionen in deinem Leben schon inne gehabt. Warst in der Wirtschaftskammer Oberösterreich tätig, viele Jahre Vizepräsidentin, Frau in der Wirtschaft, all das. Und jetzt bist du sehr, sehr viel im europäischen Kontext für den KMU-Verband, hast dich mit der Sozialversicherung beschäftigt. Erzähl mal einfach, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt in die Politik gegangen bist und was ist dein Background als Unternehmerin?
Ja, im Endeffekt war mein politisches Engagement eher Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja als jüngste Tochter einer Unternehmersfamilie geboren und meine Eltern haben das Unternehmen 1963 gegründet. 3 Jahre später bin ich auf die Welt gekommen und ich bin sozusagen eigentlich mit meinen Eltern, mit meiner Mutter im Büro und mit meinem Vater dann auf den Baustellen groß geworden. Und bin dann auch nach dem Studium, war ich eine Zeit in Amerika, dann bei einem international tätigen Konzern, bin dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen, habe das Unternehmen dann auch von dem reinen Bauunternehmen zum Bau- und Umwelttechnikunternehmen umgebaut, habe es auch sehr stark internationalisiert und war eigentlich sehr, sehr viel international unterwegs, hatte Tochterfirmen, dann auch Familiengründung. Das heißt, zwei Kinder. Und als ich zu meinem Sohn hochschwanger war, ist quasi der Wirtschaftsbundobmann meiner Heimatgemeinde auf mich zugekommen und hat gemeint, ob ich nicht seine Nachfolge antreten möchte und dann auch in den Gemeinderat. Und ich war ziemlich perplex und habe ihm dann gesagt, sorry, ich kann nicht. Ich bin jetzt gerade Ausbau des Unternehmens und auch gerade das zweite Kind unterwegs. Also es geht leider nicht, aber ich arbeite gerne mit, aber nicht in Führungsfunktion. Und er hat dann, wollte mich dann auch für den Gemeinderat gewinnen und da habe ich dann gesagt, ja, aber sehr gerne, aber bitte auf den letzten Platz, es geht unmöglich. Ja, durch die Vorwahl und durch die Vorzugsstimmen hatte ich dann so viele Stimmen eben erhalten und plötzlich war ich im Gemeinderat und habe dann auch nicht Nein gesagt, sondern habe gesagt, okay, jetzt haben mich so viele Leute gewählt, also dann versuche ich es einfach einmal. Und habe dann auch gesehen, dass es wirklich eine sehr spannende Tätigkeit war. Ich konnte auch sehr viel erreichen, sehr viel verändern. Wir waren auch die erste Gemeinde, die eine flexible Nachmittagsbetreuung im Kindergarten und in der Volksschule hatten. Das heißt, ich konnte mich auch sehr stark einbringen. Und ein paar Jahre später habe ich dann den Anruf bekommen, ob ich nicht Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich werden möchte. Auch da war mein erster Gedanke einmal, ich kann nicht, ich bin so viel international unterwegs. Irgendwie glaube ich nicht, dass es möglich ist. Mein Mann war dann eigentlich derjenige, der gesagt hat, hallo, jetzt fragen Sie endlich einmal eine Frau, du musst es machen und irgendwie schaffen wir das schon. Ja, so bin ich dann in der Politik und in der Interessensvertretung gelandet.
Großartig. Du bist ja seit über 10 Jahren alleinige Eigentümerin der Rabmer-Gruppe, der Unternehmensgruppe. Wie hat sich das so ergeben? Weil ich glaube, du hast ja auch einen Bruder, dass man da dann das Ruder übernimmt. Wie ist das gelaufen?
Ja, im Endeffekt, also wie gesagt, als jüngstes Kind einer Bauunternehmensfamilie war ich nicht unbedingt die klassische Nachfolgerin. Aber, und das, ich habe Wirtschaft studiert, war eben dann eben auch in anderen Unternehmen. Und mein Vater hat dann irgendwann einmal gemeint, ob ich nicht doch ins Unternehmen komme. Und hat auch nicht mehr locker gelassen. Also er hat mich dann ständig versucht zu überreden. Und ja, ich habe es dann auch gemacht. Aber auch natürlich unter der Voraussetzung, dass ich mich auch wirklich sehr stark einbringen kann und auch meine Ideen verwirklichen kann. Und meine Eltern haben mich da sehr unterstützt, auch neue Ideen umsetzen lassen. Und mein Bruder und ich hatten das Unternehmen jeweils 50-50, wobei mein Bruder dann schon relativ bald aus dem Unternehmen ausgestiegen ist, operativ ausgestiegen ist und ich das Unternehmen dann alleine weiterentwickelt habe und auch internationalisiert habe. Wir hatten dann zu Spitzenzeiten 14 Firmen in 10 Ländern, internationalen Handel und Lizenznehmer weltweit. Das heißt, ich war sehr viel im Flugzeug unterwegs und irgendwann hat er dann gemeint, er möchte seine Anteile verkaufen. Und ich habe dann das Unternehmen geteilt, einen Bereich ausgegliedert, verkauft, oder er hat dann seine Anteile an dem ausgegliederten Bereich verkauft. Und ich habe dann das Unternehmen zu 100% übernommen. Mhm. Das heißt, den angestammten Bereich Bau und auch die Umwelttechnologie und habe das jetzt weiter ausgebaut wieder.
Wow, und das neben Kinder großziehen und so weiter, also sicher eine tolle Leistung. Welche Firmenphilosophie verfolgt denn eure Gruppe?
Also für mich persönlich und aber auch im Unternehmen war Nachhaltigkeit eigentlich immer ein ganz großer Fokus. Schon meine Eltern, und ich sage immer, Nachhaltigkeit ist wirklich in der Firmen-DNA der Radmer-Gruppe verankert. Und wir setzen auf der einen Seite natürlich auf ökologische Nachhaltigkeit, aber vor allem auch auf soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, mir sind auch als Firmenchefin meine Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und wir sind nicht nur Familienbetrieb, weil es quasi die Firma, eine Familie das Unternehmen besitzt oder leitet, sondern vor allem, weil wir ein sehr familiäres Miteinander haben. Und ich setze auch sehr stark auf die Lehrlingsausbildung. Das heißt, unsere Fachkräfte werden zu einem Großteil hier bei uns im eigenen Unternehmen ausgebildet. Auch ein Großteil meiner Führungskräfte haben als Lehrling begonnen bei uns. Und das heißt, hier die soziale Verantwortung für die Mitarbeiter, aber auch für die Region ist sehr stark. Und natürlich die ökologische Verantwortung, die haben wir auch schon, indem wir eben seit 30 Jahren auf innovative Umwelttechnologie setzen, ja auch sehr stark im Kundenbereich vorangetrieben. Aber wir setzen auch im eigenen Unternehmen sehr stark darauf. Das heißt, wir haben schon seit vielen Jahren Photovoltaik auf unserem Hallendach. Wir heizen mit den Holzabfällen unserer Zimmerei und aus dem Baubetrieb. Wir setzen auf E-Mobilität und. Also das heißt, mir ist das Thema im eigenen Betrieb eben auch sehr wichtig. Und mit den Umwelttechnologien, die wir auch international eben vertreiben, leisten wir einen sehr wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Denn wir entwickeln innovative Lösungen und zeigen so auch auf, dass es eine Win-Win-Situation gibt zwischen Ökologie und Ökonomie. Mhm. Und dass man eben auch mit Nachhaltigkeit oder mit Maßnahmen für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz auch die Betriebskosten reduzieren kann und somit auch wirklich auch einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann.
Du hast mir bei unserem letzten Treffen erzählt von einem ganz innovativen Produkt, das ihr jetzt auf den Markt gebracht habt, und zwar Energiegewinnung durch Abwasser. Erzähl uns mal, was kann man sich da vorstellen, was hat es damit auf sich?
Ja, Energie aus Abwasser steht 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Und zwar verwenden wir das kommunale Abwasser, das sozusagen im Kanal unter der Straße fließt. Das hat immer eine Durchschnittstemperatur zwischen 11 und 20 Grad. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn irgendein Industrieunternehmen in der Nähe ist, das Warmwasser produziert, kann es bis zu 30 Grad haben. Wir legen da Wärmetauscher in den Kanal rein oder holen das Abwasser und lassen es über externe Wärmetauscher fließen und holen hier die Temperatur heraus und bringen es dann zu einer Wärmepumpe. Und mittels Wärmepumpe wird es dann auf die benötigte Temperatur gebracht. Im Winter kann man heizen damit, im Sommer kann man damit kühlen. Und der wesentliche Vorteil ist, dass es wesentlich effizienter ist als zum Beispiel Erdwärme oder Grundwasser oder Außenluft, weil eben schon eine sehr hohe Temperatur da ist. Und es ist sozusagen ein Kreislaufwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Abwasser ist ja deshalb so warm, weil wir schon warmes Wasser, sprich aus der Küche, aus dem Badezimmer, in den Kanal quasi entsorgen. Und wir verwerten dieses warme Abwasser eben dann wieder und erzeugen erneuerbare Heizung und Kühlung für Gebäude.
Du selbst bist ja nicht aus dem Technikbereich kommend, aber deine Tochter Bernadette hat dir nun ein technisches Studium begonnen. Hast du das forciert?
Ja, im Grunde genommen bin ich habe zwar jetzt keine technische Grundausbildung, aber ich war immer sehr technikinteressiert, habe auch selber Patente angemeldet und Innovationen vorangetrieben. Und ich wollte damals auch in die HTL gehen, aber bei mir war es wirklich so, dass ich weit und breit das einzige Mädchen gewesen wäre und ich alle meine Freundinnen beim Gymnasium zurücklassen hätte müssen. Und so habe ich mich dann entschieden, trotzdem im Gymnasium zu bleiben. Und bei meinen Kindern war es so, also auch mein Sohn hat eine technische Ausbildung gemacht. Mir war es wichtig, dass wir schon die Kinder im Kleinkindalter für Technik interessiert haben. Und wir haben sie wirklich bei allen Haushaltstätigkeiten, die man mit Technik hat, waren sie immer mit dabei. Und ich habe sie aber auch mit ins Unternehmen genommen oder auf Baustellen mitgenommen. Mhm. Und sie haben sich beide eben für Technik interessiert. Die Bernadette hat dann die Hochbau-HTL gemacht. Der Julian hat Maschinenbau-HTL gemacht. Bernadette studiert jetzt Architektur. Julian hat sich dann für die Kombination Wirtschaft entschieden. Also, aber die Grundausbildung ist bei beiden technisch orientiert und hat mich auch sehr gefreut, weil man wirklich auch sieht, dass man auch im Elternhaus hier wirklich sehr viel dazu beitragen kann, dass sich Kinder für die Technik interessieren.
Was kann man denn generell tun, damit mehr Frauen auch in technische Berufe gehen? Wir wissen, das ist eigentlich das Erfolgsrezept quasi für eine berufliche Karriere wäre, aber so wenige Frauen sich dann wirklich doch interessieren, technische Ausbildungen zu absolvieren. Was glaubst du, was müsste man machen?
Ja, ich glaube, eben der erste Anfang ist wirklich einmal im Elternhaus, aber dann im Kindergarten, in der Schule. Ich habe zum Beispiel wirklich erlebt, auch bei Bernadette im Kindergarten, die Bernadette wollte auch immer mit den Jungs in der Bauecke spielen. Ja? Und die Kindergartentante hat halt gesagt, ja, die Mädchen, die spielen halt in der Puppenecke. Und in der Schule ist es gleich weitergegangen. Ja? Also auch mit technischen Handwerken, na, Mädchen gehen doch textiles Handwerken und nicht technisches Handwerken. Ich habe mich dann dafür eingesetzt, habe meine Tochter unterstützt und habe dann auch mit den Lehrkräften gesprochen und dann war es plötzlich möglich. Ja? Also sie hat dann eben technisches Werken gemacht und das war für sie ganz wichtig, ja, als Grundstein. Und ich sehe aber sehr oft, dass das in der Schule eben diese Aufteilung in Technik und handwerklich oder textiles Werken, dass das eigentlich einen negativen Aspekt hat. Und ich habe auch bei mir jetzt im Unternehmen einen Kinderbautag initiiert. Und da war beim ersten Mal war nur ein einziges Mädchen dabei und das war die Tochter eines Mitarbeiters. Und zu der habe ich dann gesagt, weißt du, wenn es dir gefallen hat, dann nimmst du nächstes Mal einfach Freundinnen mit. Mhm. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass jetzt beim Kinderbautag 22 waren 50% Mädchen.
Wow.
Und das ist wirklich, denke ich, ein wirklich, das sieht man ganz toll. Und die haben mit Begeisterung gebaggert oder mit der TV-Kamera gefahren. Und also da hat man wirklich gesehen, bei der Zimmerei. Und da hat man wirklich gesehen, dass die Mädchen mit der vollen Begeisterung dabei sind und sehr geschickt sind. Also da braucht es eben mehr Initiativen in dem Bereich.
Ja. Super. Du generell, wo du dann quasi ein bisschen da in die Politik und in die Vertretung, Unternehmervertretung hineingekommen bist, du warst ja dann auch im Präsidium als erste Frau der Wirtschaftskammer Oberösterreich, auch in einem total männerdominierten Umfeld. Wie war das für dich, damals in so einem Umfeld zu arbeiten?
Für mich war es eigentlich ganz normal, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja als Unternehmerin oder Geschäftsführerin eines Bauunternehmens von vornherein immer in einem männerdominierten Umfeld tätig war. Und ich habe auch sehr viel Wertschätzung für meine Arbeit erfahren. Also das heißt, auch im Präsidium war das wirklich eine ganz tolle Arbeit.
Was waren denn deine Aufgaben vielleicht mal zunächst?
Also in der Wirtschaftskammer Oberösterreich waren meine Aufgaben Innovation, Internationalisierung, dann auch Frau in der Wirtschaft, junge Wirtschaft, eben Export habe ich schon gesagt und Umwelttechnologie. Mhm. Und dann Wirtschaftskammer Österreich, war es dann im Endeffekt ähnlich. Ich war auch verantwortlich eben für Umwelttechnologie, Klimaschutz war dann auch mein Schwerpunkt, aber ich war genauso Gewerbehandwerk. Und vor allem auch, also internationales, das haben wir uns ja aufgeteilt. Aber ganz wesentlich war in der Tätigkeit dann kleine und mittlere Unternehmen, also die KMUs, war mein Schwerpunkt da.
Mhm. Und es war aber für dich, also du hast es eigentlich gekannt, Männerdomäne, das Umfeld, auch einfach auch vom Beruflichen kommend. Das heißt, es war für dich kein Problem, dich da gleich mal rein zu integrieren und Fuß zu fassen.
Nein, war wirklich, also in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich ein sehr, sehr willkommen, also ich bin sehr willkommen geheißen worden. Und das war wirklich auch eine tolle Aufgabe. Es hat natürlich Stimmen gegeben und ich war damals, ich glaube um die 35 war ich, also es hat natürlich Stimmen gegeben, naja, was wollen die jetzt mit einer jungen Frau da im Präsidium? Ja, aber ich glaube, das hat sich ganz, ganz schnell gelegt. Also wie gesagt, vom Umfeld her war das sehr gut und sehr, sehr wertschätzend und eben auch von der Tätigkeit her hatte jeder seine Schwerpunktaufgaben und die wurden auch dann entsprechend umgesetzt.
Hast du es mal in deiner Karriere, in deinem Leben erlebt, dass du sagst, es war definitiv ein Nachteil oder du hast dich als Frau irgendwo zurückgesetzt gefühlt oder nicht in dem Ausmaß respektiert oder war das für dich nie ein Thema?
Naja, es war schon am Anfang jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit. Also ich erinnere mich noch an manche Bewerbungsgespräche, auch in einem technischen Bereich, wo es dann geheißen hat, naja, Sie sind ja jetzt quasi Frau und Sie haben jetzt Wirtschaft studiert, wie soll das in einem Maschinenbauunternehmen funktionieren? Aber nachdem ich ja auch während des Studiums schon immer im Bauunternehmen meiner Eltern gearbeitet habe, habe ich da sehr schlagfertig antworten können. Mhm. Und es war auch am Anfang schon so, dass man natürlich als Frau doppelt und dreifach beobachtet wird und man sich wahrscheinlich auch doppelt und dreifach beweisen muss. Mhm. Nur war es dann so, dass ich mir die Anerkennung eigentlich relativ rasch erarbeitet habe und es dann eigentlich nie wieder Thema war.
Okay, super. Du warst dann Spitzenfunktionärin ja bei Frau in der Wirtschaft. Findest du, dass so eine Plattform wie Frau in der Wirtschaft heutzutage überhaupt noch notwendig ist, in einer Zeit, wo man eigentlich vermeintlich eh dieselben Chancen haben sollte? Braucht es das noch?
Ja, es braucht es noch. Nämlich, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man miteinander netzwerkt. Und ich habe auch als Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Oberösterreich immer geschaut, dass man das Netzwerk wirklich in den Vordergrund stellt. Es gibt sehr viele Männernetzwerke. Ich glaube, es braucht auch Frauennetzwerke. Und da ist es auch wichtig, dass man sich austauscht, dass man auch miteinander Geschäfte macht. Und ganz wesentlich natürlich auch war für mich immer, dass Frauen dadurch auch sichtbarer werden. Und manchmal ist es so, dass, und das hat mich damals so gestört, wenn es darum gegangen ist, bei Awardverleihungen waren wirklich oftmals nur Männer auf der Bühne. Dabei gibt es extrem viele von Frauen geführte Unternehmen, die wirklich ganz toll unterwegs sind. Und da habe ich mir dann auch zum Ziel gesetzt, wirklich Frauen vor den Vorhang zu holen und sichtbarer zu machen. Und das mit unterschiedlichsten Initiativen. Und je mehr Frauen dann quasi im Vordergrund oder sichtbar waren, desto mehr sind dann auch nachgekommen. Und ich glaube, es braucht einfach diese Role Models. Und mit Frauen in der Wirtschaft hat man einfach die Möglichkeit, dass man Frauen noch stärker unterstützt und sich eben auch gegenseitig unterstützt und vor allem erfolgreiche Frauen vor den Vorhang holt.
Ich glaube, die Arbeit jetzt auf europäischer Ebene ist dir ein ganz, ganz wichtiges Herzensanliegen. Es gibt auch, muss man ehrlich sagen, nicht besonders viele, die bereit sind, sich da zu engagieren und ihre Zeit da zu investieren. Du hast dich lange Zeit ja dort, 4 Jahre, glaube ich, als Präsidentin von SME United engagiert, europäischer Sozialpartner. Das ist das Sprachrohr quasi für 24 Millionen KMUs und warst auch Mitglied dieser High-Level-Gruppe zur europäischen Industriestrategie 2030. Was motiviert dich für diese Arbeit auf europäischer Ebene?
Ja, ich bin überzeugt davon, wir müssen uns auf europäischer Ebene engagieren, denn im Grunde genommen werden ja ein Großteil der Gesetze oder fast alle auf europäischer Ebene beschlossen. Und vor allem in Krisenzeiten ist es ja auch sehr wichtig, dass die europäische Gemeinschaft hier gemeinsam eben Maßnahmen gegen die Krise erarbeitet. Und für mich ganz wesentlich war vor allem auch in der Funktion eben bei SME United, ich war insgesamt 10 Jahre dort vor Ort, zuerst Vizepräsidentin und dann Präsidentin, dass man wirklich noch viel stärker in der Interessenvertretung für kleine und mittlere Unternehmen auf europäischer Ebene eintritt. Denn gerade im Bereich Gesetzestexte oder auch jetzt, wenn hier Richtlinien erarbeitet werden, werden diese meistens im Fokus von großen Unternehmen erarbeitet. Und keiner denkt daran, wie wirklich kleine und mittlere Unternehmen damit umgehen dann. Und da war es mir wichtig, wirklich als Sprachrohr für die kleinen und mittleren Unternehmen ja immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es die kleinen und mittleren Unternehmen sind, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden, auch den meisten Jobs quasi zur Verfügung stellen und dadurch auch ganz wesentlich für die Wertschöpfung in Europa verantwortlich sind. Und da braucht es auch immer wieder das darauf hinweisen und vor allem auch immer wieder bei der Erstellung der Richtlinien oder Gesetze immer dieses quasi Think Small First Principle einzufordern. Ja, dass man immer wieder auch daran denkt, wie können denn kleine und mittlere Unternehmen damit umgehen?
Ja, auch, glaube ich, im Kontext, dass man einfach sagt, was ist der österreichische kleine und mittlere Unternehmenmarkt sozusagen, ja, weil so viele große haben wir ja dann gar nicht, die in dem Ausmaß mitspielen, sieht man jetzt auch bei dieser ganzen Lieferketten-Thematik. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, dass da auch jemand, der selber ein Unternehmen hat, weiß, was es bedeutet und immer schon in der Praxis sich überlegt, was würde ich jetzt machen, dann mit dieser Brille dann auch hineingeht. Ja, super, dass du das tust. Ja, zudem ist es natürlich auch immer etwas, dass sehr viele Leute gerne auf die EU schimpfen oder auf Brüssel, weil das natürlich oft auch praktisch ist. Und eigentlich haben wir auch unsere Hausaufgaben selbst zu machen. Wenn du jetzt einfach zurückschaust auf all die Jahre, du hast ja dann auch Hochs und Tiefs mitgemacht, hast doch versucht, eine Veränderung in der Sozialversicherung herbeizuführen. Vielleicht war einfach der Zeitpunkt auch etwas zu früh. Gibt's was, was du dir momentan einfach wünschen würdest, wo du sagst, das fehlt in der Politik, das bräuchte es, damit das alles besser läuft?
Ja, im Grunde genommen, gerade aktuell zeigt sich, man braucht einfach für große Herausforderungen, braucht man auch entsprechend schnelle Lösungen und vor allem auch eine, was jetzt zum Beispiel Klimaschutz anlangt, wirklich auch eine langfristige Strategie. Mir kommt manchmal vor, es wird, oder man setzt Ziele, aber es gibt dann dahinter keinen Maßnahmenplan. Und im Unternehmen entwickelt man eine Strategie, setzt sich Ziele und dann hat man aber auch einen Maßnahmenplan, der wirklich ganz klar definiert, wer bis wann was. Ja. Und das fehlt mir ein bisschen, was jetzt aktuell gerade die großen Herausforderungen angeht. Und da braucht es, wie gesagt, gemeinsame Lösungen und vor allem auch entsprechend schnelle Lösungen. Vor allem auch auf europäischer Ebene und gerade das Energiethema ist ja ein Thema, das unbedingt auf europäischer Ebene gelöst werden muss. Und das dauert derzeit wirklich schon zu lange, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn du zurückblickend einfach all deine Funktionen, in denen du tätig warst, die Learnings anschaust, was sind so die persönlichen Highlights für dich?
Ja, also bei mir war es jetzt wirklich so, ich habe mich insgesamt, war ich ja 17 Jahre lang in Spitzenfunktionen in der Interessensvertretung. Und ich habe keinen einzigen Tag meines Engagements bereut, auch wenn es manchmal nach oben oder nach unten gegangen ist. Oder mal, in der Politik ist es oftmals so, oder gerade auch in der Interessensvertretung, man muss oftmals harte Bretter bohren. Und das braucht auch natürlich entsprechend Geduld und Beharrlichkeit. Aber ich habe dann eben die Entscheidung getroffen, 2020 aus meinen Funktionen auszuscheiden, eben nach 17 Jahre Tätigkeit. Und auch hier ist es so, dass ich mich jetzt wirklich voll und ganz auf das Unternehmen konzentriere wieder und es auch sehr großen Spaß macht. Das heißt, auch hier habe ich jetzt keinen einzigen Tag bereut. Das für mich bedeutet einfach, wenn ich etwas mache, dann mit sehr großer Freude und mit sehr großem Engagement. Und wenn man eben auch wirklich Leidenschaft mitbringt bei allem, was man macht, dann glaube ich, macht man es auch gut. Und das ist in allem, was man sich vornimmt, sollte man das auch immer wieder im Blickwinkel haben. Und gerade auch auf nationaler oder internationaler Ebene ist es einfach wichtig, dass sich Unternehmer oder Unternehmerinnen engagieren, denn sie sind es wirklich, die Erfahrungen einbringen können. Und das habe ich eben in meiner Europafunktion gesehen. Die Kommissare oder auch Staats- und Regierungschefs haben oft zugehört, wenn ich in meiner Eigenschaft als Unternehmerin gesprochen habe. Und ich glaube, dass das einfach sehr wichtig ist. Und da brauchen wir eben auch noch viele Unternehmer, die sich hier bereit erklären oder Unternehmerinnen.
Danke, Uli. Wenn ich jetzt dich frage, was wünschst du dir für dein Unternehmen, für die Rabener-Gruppe, beam dich mal einfach vor und sag mal in 10 Jahren, was würdest du dann gerne sagen können?
Ja, in 10 Jahren, glaube ich, bin ich so weit, dass ich das Unternehmen übergebe. Und ich hoffe auch wirklich, dass das Familienunternehmen auch weiterhin in der Familie bleibt sozusagen, dass sich meine Kinder auch dafür interessieren und das Unternehmen übernehmen. Ich hoffe, das ist auch unser Ziel, wir wollen vor allem die Umwelttechnologie noch weiterentwickeln, auch wieder viel stärker internationalisieren, um hier auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Denn wir haben innovative Technologien und die möchten wir auch wirklich international ausrollen und vor allem auch einen wesentlichen Beitrag eben zur Nachhaltigkeit leisten.
Und für dich ganz persönlich, dass du sagst, so persönlich als Mensch, vielleicht mehr Zeit am Meer, mehr Auszeiten. Was soll für dich einfach persönlich noch kommen?
Ja, also ich arbeite wirklich sehr gerne. Ich bin auch sehr gerne im Unternehmen tätig. Aber natürlich irgendwann einmal hoffe ich, dass die Zeit am Meer mehr wird. Aber ich habe jetzt eigentlich noch sehr viel vor mir und in den nächsten 10 Jahren möchte ich wirklich noch sehr viel bewegen und verändern. Und das mit einem sehr tollen Team und da hoffe ich natürlich, dass wir entsprechend viel noch umsetzen können.
Und was wünschst du dir für Österreich?
Für Österreich wünsche ich mir, dass wir jetzt wirklich rasch über die Energiekrise hinwegkommen, dass wir es vor allem die jetzt steigenden Energiepreise auch dazu nutzen, wirklich noch viel stärker in die erneuerbare Energie zu investieren und auszubauen, dass wir vor allem in den nächsten paar Jahren die Energieversorgung so aufgestellt haben, dass wir nicht wieder in Abhängigkeiten verfallen, sondern dass wir hier die wieder so aufstellen, dass wir quasi erneuerbar und vor allem leistbar haben, dass wir endlich aus der Vielzahl an Krisen wieder herauskommen und hier wirklich vor allem die österreichische Wirtschaft sich entsprechend positionieren kann und vor allem, dass wir wieder in Frieden leben können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, den wir uns alle wünschen.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz, ja. In Frieden leben können, dafür gehört natürlich der Standort gefördert, dafür müssen wir schauen, dass wir alle unsere Hausaufgaben machen. Liebe Uli, danke vielmals, dass du dir für uns Zeit genommen hast, auch dein Wissen, deine Erfahrungen anderen mitzugeben und ich freue mich, wenn wir uns demnächst hoffentlich persönlich wiedersehen. Das war's für heute von unserem Global Goals Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
Danke für die Einladung.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.